da habe ich mir viele Gedanken über die Form gemacht, habe da auch viel rumexperimentiert und bin eben irgendwann zu dieser Art der literarischen Auseinandersetzung gekommen. Da kann man Dinge nebeneinander stellen, miteinander wirken lassen. Das wirkt anders als zum Beispiel Sachliteratur, als ein Essay. Ein Essay kann auch was auslösen, ein Artikel in der Zeitung kann was auslösen, ein Sachbuch kann zum Nachdenken anregen. Aber ich glaube, dass da einmal Kunst oder Literatur noch einmal anders wirkt, emotionaler, wo andere Dinge angesprochen werden bei den LeserInnen.
Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.
Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Nina Abrahams und begrüße in dieser Folge Anne Rabe. Die in Berlin lebende Autorin legte im letzten Jahr ein vielbeachtetes Debüt vor und ist seitdem damit unterwegs. Der Roman Die Möglichkeit von Glück verhandelt Gewaltaspekte, privat, in physischer Form sowie strukturell und fügt dem Diskurs um Aufarbeitung damit eine wichtige Facette hinzu. Denn das Buch zeigt auf, wie Kontinuitäten über Systeme hinweg bestehen. Zusammen sprechen wir darüber, wie man eine Sprache für Gewaltakte findet und wie sie für das Buch recherchiert hat, zum Beispiel in Form von Interviews. Außerdem erfahren wir, inwiefern bei ihren Lesungen weiterer Austausch stattfindet und was die Größe des Ortes damit zu tun hat. Im Anschluss spricht meine Kollegin Anna Ahlers mit dem Literaturwissenschaftler Stefan Leska. Ausgehend von Rabes Roman und seiner Verortung in der DDR-Zeit blicken die beiden darauf, wie das Thema der Vergangenheitsbewältigung in der Literaturwelt verhandelt wird und wurde.
Eine neue Folge Kapitelrauschen kommt dieses Mal aus Berlin. Hier in der Hauptstadt habe ich zuletzt Steffen Mau getroffen, einen Soziologe, der von der Ostdeutschen Transformationsgesellschaft erzählt, und literarisch erzählt unsere heutige Gästin von dieser Zeit. Herzlich willkommen, Anne Rabe.
Hallo, danke für die Einladung.
Anne Rabe, Sie schreiben, und das in vielen Formen. Sie haben unter anderem Theaterstücke geschrieben, Essays für das Fernsehen, Drehbücher und zuletzt ein vielbeachtetes Buch. Die Möglichkeit von Glück erschien im März 2023 bei Klett Cotta und stand in dem Jahr auch auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Ich habe mich damals sehr gefreut, als ich das Buch auf der Liste entdeckt habe, und habe mich dann gefragt, wie erfährt man eigentlich von so einer Nominierung? Wurden Sie damit etwas Vorlauf angerufen und sozusagen vorgewarnt, dass das passieren wird, oder erfahren Sie es quasi mit allen anderen?
Nein, also das erfährt man einen Tag vorher, weil dort die Verlage, deren Bücher auf der Longlist stehen, angerufen werden. Genau, aber das ist natürlich auch ein Tag, von dem man schon weiß und wo man dann schon die ganze Zeit sitzt. Und ich saß tatsächlich, weil ich es selber nicht so gut ausgehalten habe, ob es denn nun klappen könnte oder nicht, bei einer sehr guten Freundin auf dem Balkon, und wir hatten den Sekt schon kaltgestellt, sowohl für die Freude als auch zur Not für die Enttäuschung. Und es ging dann nachmittags um 2 etwa, glaube ich, also einen Tag bevor es alle wussten, ein Freudenschrei durch den Prenzlauer Berg, genau.
Ich wurde angerufen, ja.
Dann wurde angestoßen.
Ja, auf jeden Fall. Durch den Erfolg des Buches und diese Nominierung eben dürften Sie vielen Menschen schon ein Begriff sein. Trotzdem möchte ich, dass wir Sie noch etwas besser kennenlernen, und dazu würde ich Ihnen gerne Satzanfänge geben, die Sie, wie Sie wollen, vervollständigen können. Bereit?
Ja.
Alles klar, dann legen wir los. Der erste Satzanfang lautet: Geboren bin ich.
In Wismar an der Ostsee.
Als Kind dachte ich, ich werde einmal...
Ganz Verschiedenes, aber ganz, ganz lange dachte ich, ich werde Schauspielerin.
An der Uni habe ich
studiert, aber nicht so richtig. Also kein akademisches Studium, was mir heute manchmal ein bisschen leid tut, weil ich das doch so in Recherchearbeiten und so weiter manchmal ein bisschen vermisse. Da noch ein bisschen mehr Handwerkszeug, das kann man sich natürlich auch anders drauf schaffen, aber das so mitgegeben bekommen zu haben.
Sie haben aber zumindest szenisches Schreiben an der UdK studiert.
Genau, das ist ein künstlerisches Studium und wie man sich das so vorstellt an Kunstunis, also es ist genau so. Es wird sich vor allen Dingen auch viel geschritten und viel über die eigentlichen Befindlichkeiten nachgedacht. Und das ist ja auch wichtig, man braucht auch diesen Raum. Ich habe aber ganz, ganz viel geschrieben zu der Zeit. Also ich habe die Zeit wirklich versucht, gut zu nutzen, habe sehr, sehr viele Texte produziert und das war auch ganz gut.
Theater bedeutet für mich?
Ja, das war für mich so die Einstiegsdroge, so in die Kunstwelt vielleicht so. Also ich bin heute gar nicht mehr so viel am Theater. Im Moment finde ich es nicht so spannend. Kann jetzt mir natürlich auch kein Urteil erlauben, weil ich eben nicht mehr so viel da bin. Aber es reizt mich gerade nicht so sehr. Aber es war für mich auf jeden Fall ein guter Anfang, erstmal in die Textproduktion zu gehen. Das habe ich schon zu Schulzeiten gemacht. Und dann wiederum auch in diesem Literaturbetrieb so ein bisschen anzukommen, weil das ist im Theater vielleicht noch am einfachsten.
Der nächste Satz lautet, beziehungsweise Satzanfang, ich fing mit dem Schreiben fürs Fernsehen an, weil
ich Geld brauchte.
Kurz und knapp.
Ja.
Alles klar. Berlin ist für mich
Meine Heimat, meine neu gewonnene Heimat, die Stadt, in der meine Kinder aufgewachsen sind und in der ich mich wohlfühle und wo ich kann mir in keiner anderen Stadt in Deutschland vorstellen zu leben.
Und deswegen treffen wir uns heute auch hier.
Ja.
Ich schreibe gerne über.
Oh, vielleicht tatsächlich, also eigentlich schreibe ich über vieles gerne. Das sind ja auch ganz verschiedene Formen, die ich bedient habe. Und ich habe eigentlich immer über die Themen da gern geschrieben. Und zwar vielleicht am allermeisten über Beziehungen zwischen Menschen.
Und der letzte Satzanfang, man muss über den Osten Deutschlands schreiben, weil
wir mit diesem Thema immer noch nicht fertig sind.
Mit dieser Frage wollte ich natürlich auf Ihr Buch anspielen. Die Möglichkeit von Glück erzählt eben die Geschichte einer ostdeutschen Familie. Stine ist die Protagonistin. Sie ist noch in der DDR geboren und im wiedervereinigten Deutschland aufgewachsen. Und trotzdem hallt diese Zeit noch nach. Der Großvater namens Paul, den Stine sehr gern hatte, war ein überzeugter Vertreter des Systems. Die Mutter zeigt sich gewalttätig, teilweise unerbittlich gegenüber den Kindern. Und wir begleiten Stine als Kind und als Erwachsene, die mittlerweile den Kontakt zu ihrer Familie weitgehend abgebrochen hat und nachdenkt über das, was ihr geschehen ist und in was für einem System sie eigentlich gelebt hat. Stine macht sich im Buch auf eine Spurensuche, genau da, wo ihre Familie schweigt. Und so geht es um die langfristigen Folgen totalitärer Systeme, nicht nur der DDR und wie diese sich eben auch im Privaten in der Familie äußern. Es gibt aber auch stärker informierende Teile, zum Beispiel werden Jugendwerkhöfe erklärt. An einer Stelle im Buch heißt es über den Kommunismus, die Menschen würden in eine Kaufhalle gehen und sich nur das nehmen, was sie wirklich bräuchten. Die Vorstellung gefiel mir, ohne dass ich hätte sagen können, warum. Es klang gerechter, vielleicht. Das sagt Stine aus ihrer kindlichen Perspektive und auch Sie haben in einem Interview mal gesagt, dass Sie mit einem eher positiven Bild der DDR aufgewachsen sind. Wann begann es denn, dass Sie auch kritisch diese Zeit reflektiert haben? Gab es da einen Auslöser?
Ja, es gab tatsächlich einen Auslöser. Also ich bin tatsächlich mit so ungefähr diesem Bild aufgewachsen, so was Kommunismus ist und Sozialismus und natürlich, also Das kann man ja auch ganz idealisiert so darstellen und gerade als so junger Mensch oder auch Jugendlicher dann ist man dafür vielleicht auch besonders empfänglich für alles, was so nach Gerechtigkeit klingt und das ist ja auch richtig. Aber tatsächlich kann ich das ganz gut festmachen und zwar an einem Film. Ich habe so, als ich 18 war etwa, einen Film gesehen, der hieß Before Night Falls von Julian Schnabel über einen kubanischen Schriftsteller, einen homosexuellen Schriftsteller, Reinaldo Arenas. Und das ist ein ganz, ganz toller Film, in dem Javier Bardem diesen Schriftsteller spielt und wie er verfolgt wird von dem System eben aufgrund seiner Homosexualität unter anderem und sich dann auch auf die Flucht begibt, im Gefängnis ist. Und also es ist ein ganz fantastischer Film, den ich sehr empfehle. Johnny Depp spielt eine Doppelrolle da drin und so. Also es ist wirklich sehr zu empfehlen. Aber da wurde mir so bewusst, das war auch ein Film, da gibt's vielleicht sogar Parallelen auch zu dem Buch, weil der sich auch, so wie ich mir essayistische Teile getraut habe, hat der sich getraut, auch so mit dokumentarischem Material umzugehen. Also man hört dann Reden von Fidel Castro über die Homosexualität und dass das ein eben was ist, was aus dem Westen kommt, eine Krankheit und so weiter. Und das war für mich so ein Film, nach dessen Ende mir so klar war, dass das, was ich so gedacht habe von dieser Welt, dass das alles so gar nicht hinkommen kann. Ja, also das mit einer Unerbitterlichkeit und ja auch mit vielleicht auch mit Versatzstücken, die ich vorher so dem Nationalsozialismus oder dem Faschismus zugeordnet hätte, dort agiert wurde ideologisch. Und das hat mich doch damals, ich weiß noch, dass ich kaum aufstehen konnte aus diesem Kinosessel, das hat mich wirklich sehr getroffen. Und dann habe ich angefangen, Stück für Stück zu recherchieren und zu gucken, ja, weil mir bewusst war plötzlich, dass ich auch in dieser Welt wahrscheinlich gar nicht so gut zurechtgekommen wäre oder dass die für mich gar keinen Platz gehabt hätte.
Jetzt beim Buch haben Sie für die Recherche mit vielen Menschen gesprochen. Wie sind Sie da vorgegangen? Waren das Personen aus Ihrem Umfeld oder Fremde, Expertinnen und Experten vielleicht?
Ganz unterschiedlich. Also begonnen habe ich tatsächlich so mit alten Schulfreundinnen zu sprechen. Das war so der Anfang. Und das war auch dann die Entscheidung zu dem Buch. Also ich hatte so ein bisschen angefangen, Texte zu schreiben über unsere Kindheit so und habe die denen geschickt. Und da begannen plötzlich Gespräche, die so ganz anders waren als die, die wir vorher so geführt haben. Wo zum Beispiel das Thema Gewalt plötzlich ganz präsent war und zwar auf ganz vielen Ebenen. Und dann habe ich eben auch mit Leuten gesprochen, mit anderen Leuten so aus meiner Generation, würde ich sagen. Ich habe aber natürlich auch viele andere publizistische Freunde, mit denen ich kommuniziere, also gerade wir haben so eine kleine Gruppe von ostdeutschen AutorInnen, mit denen ich im Austausch bin und dann tatsächlich ganz viel Recherche, auch in Originalmaterial, Archivrecherche und so weiter. Ja.
Wie lang war denn dieser Prozess, beziehungsweise wann hat es begonnen? Gab es da auch nochmal so einen Auslöser, dass Sie sich gedacht haben, jetzt schreibe ich etwas darüber? Jetzt?
Ja, also begonnen hat diese konkrete Auseinandersetzung etwa 2019. Das hatte was mit den Landtagswahlen 2019 zu tun, mit der Art und Weise, wie 30 Jahre Mauerfall medial aufbereitet wurde. Da gab es ganz viele Dinge, von denen ich dachte, das ist ein bisschen komisch, das kommt alles so nicht hin. Da gab es eben so einen Moment, wo ich dachte, naja, also warum ist denn das so eigentlich im Osten immer noch? Warum sind wir denn immer noch gewalttätiger? Warum wird da so viel AfD gewählt? Warum ist es auch gerade meine Generation, die so stark AfD wählt? Und habe mich ein bisschen gefragt, wo das herkommt. Da habe ich begonnen, aber dann die ganz konkrete Recherche für das Buch hat etwa so ein Jahr gedauert. Und das war dann so in der Corona-Zeit habe ich das gemacht.
Sie haben eben angesprochen, dass in diesen Gesprächen mit Ihren Bekannten Gewalterfahrungen immer wieder ein wiederkehrendes Motiv waren. Ich bin zum ersten Mal 2021 auf Sie aufmerksam geworden, als Sie den Essay Die Täter schweigen nicht bei 54 Books veröffentlicht haben. Das ist ein Online-Feuilleton. Und auch in diesem Text wird Gewalt thematisiert. In Die Möglichkeit von Glück begegnet sie Stine zu Hause, auf der Straße, ist prägend eigentlich. Sie bekommt zum Beispiel eine Ohrfeige von ihrer Mutter, weil sie zu viele Kartoffeln geschält hat. Gewalt ist also in struktureller, physischer, aber auch psychischer Form ein Teil dieser Erzählung. Und wie erwähnt, schreiben Sie auch mal Essays oder auch mal für Zeitungen. Warum ist Ihr Buch dann ein Roman geworden und warum ist es vielleicht kein Sachbuch geworden?
Das hat verschiedene Gründe. Also erstmal ist es ja, wenn man so gerade vorhin habe ich ja schon gesagt, ich bin zum Fernsehen gegangen, weil ich Geld brauchte und das braucht man ja auch immer, ne? Also man muss irgendwie sich finanzieren und dann ist die ungefähr die dümmste Idee, einen Roman zu schreiben oder ein Buch zu schreiben, weil man eigentlich mit Büchern, ja zumindest die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass es sich nicht so gut verkauft, dass man davon leben kann, so. Und deswegen, ich wollte das aber unbedingt machen, als der Verlag mich angesprochen hat. Und da habe ich mir schon sehr gut überlegt, okay, was möchte ich denn schreiben? Was kann denn diese Form? Was möchte ich unbedingt machen, auch wenn es vielleicht kein Erfolg wird, also kein kommerzieller Erfolg? Ja, damit muss man ja rechnen. Und da habe ich mir viele Gedanken über die Form gemacht, habe da auch viel rumexperimentiert und bin eben irgendwann zu dieser Art der literarischen Auseinandersetzung gekommen, die für mich sinnig war, im Sinne von, dass ich das Gefühl hatte, da kann man Dinge nebeneinander stellen, miteinander wirken lassen. Das wirkt anders als zum Beispiel Sachliteratur, als ein Essay. Ein Essay kann auch was auslösen. Ein Artikel in einer Zeitung kann was auslösen. Ein Sachbuch kann zum Nachdenken anregen. Aber ich glaube, dass so einmal Kunst oder Literatur noch einmal anders wirkt, emotionaler, wo andere Dinge angesprochen werden bei den LeserInnen. Und deswegen war das für mich wichtig. Das Zweite ist, dass es zu ganz, ganz vielen Themen des Buches, also es gibt einige Themen, die sind gut belegt, gut recherchiert, aber gerade zu diesen Gewaltthemen, auch in Ostdeutschland, und das hat eben, das ist eine Folge der Diktatur, gibt es ganz wenig Zahlen, ganz wenig Material. Es sind auch zum Beispiel diese ganzen Akten der Jugendhilfe und so, alle noch nicht erschlossen, noch nicht in die Archive so überführt, dass man sie auch verwenden könnte. Die Forschung in der DDR wurde viel unter Verschluss gehalten zu dem Thema oder auch zum Teil eingestellt, war sehr minimal, weil das eben Tabuthemen waren in dieser, also Gewalt ist immer ein Tabuthema, aber in dieser Diktatur noch einmal ganz besonders. Und das war für mich auch ein Grund zu sagen, nein, ich möchte mich damit auseinandersetzen, aber ich sehe mich da, so wie die Faktenlage ist, noch gar nicht imstande dazu, jetzt wirklich ein umfassendes Sachbuch zu verfassen. Deshalb möchte ich mich damit literarisch auseinandersetzen.
Sie haben eben gesagt, dass man eben bei dieser Form der Erzählung verschiedene Sachen auch nebeneinander stellen kann. Und in der Form ist das so, dass es Rückblicke in Stines Leben gibt und auch das Reflektieren darüber heute. Und wie Sie das im Buch zur Sprache bringen, das hören wir jetzt in einem Ausschnitt. Stine erinnert sich da an ein Zusammentreffen der Familie, bei dem sie mit ihrer Tochter anwesend ist, und imaginiert dann die besprochene Situation.
Einmal hast du mit Clara, da war sie noch ein Baby, in dem Restaurant von Tante Sabine gesessen. Du hattest die Eltern und Oma Eva besucht, 2 Jahre nach Pauls Tod, und mit Clara in deinem Kinderzimmer übernachtet. Es hatte sich seltsam angefühlt. Zu klein, zu eng. Du wolltest nicht mehr hier sein, mit Clara schon gar nicht. Während die ganze Familie an einem langen Tisch zusammensaß, Katja war auch da und Tim hatte sich den Nachmittag von seinem Zivildienst freigenommen, begann Tante Sabine plötzlich zu erzählen. Sie blickte auf Clara, die gerade zum ersten Mal quengelte, nachdem sie stundenlang in einer Babyschale rumgesessen und in stickigen Innenräumen fröhlich geblieben war. Sabine blickte zu Clara und erzählte von ihrer Kindheit in einer Kleinstadt bei Berlin. Zu dem Haus, in dem sie damals lebten, gehörte auch ein Schuppen. In den sei sie gesperrt worden, weil sie immer so geschrien habe. Ganz plötzlich hätte sie damit angefangen, da sei sie so alt gewesen wie Clara jetzt. Und das ging dann mehrere Jahre. Oma Eva hätte sie ganze Tage lang in den Schuppen gesperrt, bis sie endlich mit der Schreierei aufgehört hätte. Alles lachte, auch Katja, auch Tim. Oma Eva sagte, es hätte für das Kind überhaupt keinen Grund gegeben zu schreien. Tante Sabine nickte und bestätigte umgehend, der Schuppen hätte ihr nicht geschadet. Mit 3 Jahren hätte sie schließlich ein Einsehen gehabt und von da an war es mit der Schreierei vorbei. »Na, du hast sie schon anders bemerkbar gemacht, Bienchen.« In Oma Evas Ton lag eine seltsame Strenge. Es ging um alles. Alles, was Sabine falsch gemacht hatte in ihrer Jugend, jeden Mist, den sie gebaut hatte, jeden Ärger und jeden Kummer, den sie bereitet hatte. Alles auf einmal strafte Oma Eva mit einem einzigen Satz ab und jeder wusste, wie es gemeint war. »Sag ich doch, es hat mir nicht geschadet. Wollt ihr noch was trinken?« Alles lachte. »Auch du.« Sabine schreit im Schuppen. »Ich stelle mir Mutter vor in dem Haus südlich von Berlin. Oma Eva nennt sie Möhnchen. Sie ist 4 oder 5 und liegt allein in ihrem Kinderbett und sieht aus dem Fenster. Sie soll Mittagsschlaf halten, aber ihre Augen wollen einfach nicht zubleiben. Draußen vor dem Fenster steht ein Baum, durch dessen Krone in unregelmäßigen Abständen der Wind fährt und die Blätter tanzen lässt. Ihre Schwester Sabine schreit im Schuppen. Mutter kocht in der Küche die Wäsche und backt Brot. Das kann die kleine Monika riechen. Monika versucht, ihre Haare ein wenig zu zwirbeln, aber es geht nicht. Mutti hat sie vor einigen Tagen ratzekurz geschnitten. Jetzt bekommt sie sie nicht zwischen die Fingerspitzen. Dabei macht es so viel Spaß, die Strähnen um die Finger zu wickeln und dann runterwirbeln zu lassen. Sabine schreit im Schuppen. Dass die Haare jetzt so kurz sind, ist auch Sabines Schuld. Sie hat sich die Haare ausgerissen, büschelweise. Man konnte sie gar nicht mehr mit zum Einkaufen nehmen, so furchtbar sah sie aus. Vati hat schrecklich geschimpft. Wenn Vati jetzt da wäre, dann würde Sabine nicht mehr im Schuppen hocken und brüllen. Er würde sie nehmen und kalt abduschen, bis endlich Ruhe wäre. Mutti holt das Brot aus dem Ofen. Sabine schreit im Schuppen. Vorhin noch hat Monika versucht, ihre Schwester zu beruhigen. Sie ist an die Schuppentür getreten und hat ihr zugeflüstert. »Wollen wir was spielen, Bini?« Aber ihre Schwester hat weiter gebrüllt. »Du darfst auch der Arzt sein.« Das war eigentlich verboten, denn einmal hatten Monika und Sabine schon Arzt gespielt und Sabine, die Jüngere, hatte Monika Blut abnehmen wollen. Es war eine unglaubliche Metzelei geworden, an deren Ende Monikas rechte Hand genäht werden musste. Mit 6 Stichen. Deswegen war Arztspielen nur noch erlaubt, wenn Monika, die Ältere, der Arzt war. Sabine ließ sich zu gar nichts überreden und brüllte weiter. Als Eva mitbekam, dass ihre Töchter sich zu verbünden drohten, rief sie Monika vom Schuppen weg und wies sie an, sich ins Bett zu legen. Sabine schreit im Schuppen. Monika beschließt, nichts mehr zu hören, außer ihren eigenen Herzschlag. Bum-bum, 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 bum. Und ihren Atem, wie der Wind. Sie stellt sich vor, dass sie die Blätter in der Baumkrone bewegt. Ihre Lippen formt sie zu einem kleinen Kreis, pustet in Richtung Fenster und tatsächlich, die Blätter beginnen zu tanzen. Das war ich, denkt sie und springt beinahe aus dem Bett vor Freude. Aber sie muss ja still sein und darf sich nur ganz leise freuen. Sie muss ganz still sein, sonst kommt die Mutter. Sie ist ganz still. Sabine schreit im Schuppen. Sie ist ganz still. Ich war auch still. Im Schlafzimmer der Eltern sollte ich Mittagsschlaf machen. Auf dem Hof, zu dem das Fenster rausging, jaulten die Katzen, die vom Nachbarn mit Futter angelockt wurden. Tim jaulte auch. Manchmal war ich mir nicht sicher, ist es Tim oder sind es die Katzen? Ich sollte im Schlafzimmer der Eltern schlafen, damit Tim mich nicht weckt. Ich darf nicht aufstehen und nachsehen. Bevor Mutter mir nicht erlaubt aufzustehen, ist der Mittagsschlaf nicht vorbei. Mutter ist vielleicht auch gar nicht da. Mutter ist vielleicht einkaufen. Ich erinnere mich nicht richtig. Ich erinnere mich an das Bett aus braunem Kord und die Lampe, die darüber hing. In ihr konnte man sich spiegeln und dann war alles verkehrt herum. Einmal lag Vater neben mir und ich tat, als ob ich schlief. Vielleicht musst du ihn einfach mal schreien lassen. Das hat uns und deinem Bruder sehr geholfen. Der Schmerz zerschneidet die Erinnerung in kleine Fetzen. Puzzlekanten, die aussehen, als würden sie zueinander passen, aber dann muss man sie doch mit Gewalt ineinander drücken, damit sie ein Ganzes werden. Vaters Hand ist unter meiner Decke, die Mutters Decke ist. Timmy weint und du tust, als ob du schläfst. Zum ersten Mal verschwindest du in eine Welt, die hinter dem Bett liegt. Dort ist es ganz still.
Hier haben wir einen Einblick bekommen in das, was Stine widerfährt. Wir bekommen ein Bild davon, wie allgegenwärtig Gewalt für sie ist. Aber wir merken auch, wie sich Muster in der Familie durchziehen, an dieser Stelle am Beispiel der Tante Sabine. In diesem Ausschnitt wurden sich in diesem Moment ereignende Gewalterfahrungen konkret geschildert, aber auch vergangene reflektiert. Diese sind, finde ich, teilweise sehr nüchtern erzählt. Im Falle der eben gehörten Situation im Kreise der Familie geht es direkt weiter und es wird gefragt, ob die Leute noch was trinken wollen. Ich war von dieser direkten Adressierung beim Lesen teilweise etwas überfordert. Zum Beispiel gibt es auch eine Szene, wo Stine mit ihrer Freundin versucht, sich den Arm zu brechen. Dennoch wollte ich auch weiterlesen. Also es hat sich dann doch beim Lesen ein Sog entfaltet. Warum haben Sie diese präzise und dennoch irgendwie eine nüchterne Sprache gewählt? Wird es dadurch für Sie eindrücklicher?
Das ist eine gute Frage. Es gibt ja, wenn man ganz konkret guckt, gar nicht so viele konkrete Gewaltschilderungen in dem Buch. Es gibt ein paar Szenen, die sind sehr einprägsam und ich habe mir natürlich viele Gedanken gemacht, wie stellt man das dar? Also weil es immer auch eine Frage des Voyeurismus ist und so weiter. Ich wollte es aber beschreiben, schon auch was konkret passiert. Also dass es nicht im Ungefähren bleibt, dass es nicht heißt, ja, da gab es auch Gewalt oder es war auch nicht so schön. Ich wollte es anhand weniger konkreter Szenen beschreiben. Ich glaube, diese Nüchternheit ist Ausdruck dessen, dass mit welcher Fassungslosigkeit oder zumindest das ist, also ich würde jetzt ungern so die ganze Interpretation geben, weil das sollen die LeserInnen schon auch selber machen, aber welche Fassungslosigkeit und welche Wortlosigkeit welche Fragen Gewalt immer wieder aufwirft, auch die in der konkreten Situation, ja, dass man doch immer wieder davor steht und sagt, warum ist denn das jetzt genauso passiert und warum machen die Menschen das jetzt so, wie können die denn das jetzt hier so machen? Aber es passiert, immer wieder und überall. Und insofern, ja, war das der Versuch, dem Ausdruck zu verleihen. Besser kann ich es jetzt, glaube ich, nicht sagen.
In dem Fall hat es für mich auf jeden Fall funktioniert. Ich habe eben schon von diesem Sog gesprochen. Ich muss das weiterlesen, auch wenn es an einigen Stellen doch durchaus hart war. Und das Buch war für mich auch formal interessant. Wir sind eben schon mal kurz darauf gekommen. Es changiert von einer Erzählung in so eher episodischen Rückblicken zu diesen stärker dokumentarischen Abschnitten und auch diesen Reflexionen im Selbstgespräch. Wie haben Sie zu dieser Form gefunden? Wussten Sie das von Anfang an? Also, dass es ein Sachbuch nicht wird, das wussten Sie von Anfang an, aber dieses Gegenüberstellen?
Nee, das war tatsächlich der längste Teil des Schreibprozesses, war es, diese Form zu finden. Also das, als ich die hatte, ging es dann auch ganz gut. Das hat mehrere Gründe. Also es ist ja ein Buch, was sich auch um das Thema Erinnerung kreist. Ne? Also das und diese zwei Erzählstimmen, einmal also wo die Erzählerin mit sich spricht, in einem Selbstgespräch ist und dann aber auch diese Ich-Perspektive. Ich wollte dieses Gebrochen oder das, was man dadurch sozusagen immer mal wieder aufbrechen kann, ist der Tatsache geschuldet, dass Erinnerung erstmal was ist, was einen immer skeptisch machen sollte. Ne? Also das ist, zwei Menschen erleben eine gleiche Situation und würden hinterher doch was ganz anderes davon erzählen. Das ist, und dieser ganze Prozess, das ist ja auch etwas, das zu greifen, wie funktioniert eigentlich Erinnerung, warum erinnert man sich, wie funktioniert auch Assoziation in der Erinnerung, dem wollte ich so ein bisschen Raum geben. Dass ich mir diese essayistischen Teile erlaubt habe, ist auch der Tatsache geschuldet, so wie ich vorhin schon sagte, dass ich mir viele Gedanken darüber gemacht habe, warum ein Buch. Also so eine Erzählung zum Beispiel kann ja, ich mache ja viel Fernsehen und Film, können zum Beispiel auf anderer Ebene vielleicht viel leichter und zugänglicher auch erzählt werden, ne? Ich dachte aber, wenn ich ein Buch mache, dann erlaube ich mir auch ein bisschen das, was ein Buch vielleicht kann, also was man auf Papier viel eher bringen kann, dass man eben auch mal Brüche hat in der Erzählung, weil die LeserInnen Zeit haben oder sich die Zeit nehmen können, auch über Dinge nachzudenken. Und ich wollte ganz klar keine Geschichte von A nach B erzählen. Also gerade eine Gewaltgeschichte, denn Gewalt führt dazu, dass ja, dass Erinnerungen, das haben wir auch in der Lesestelle gerade gehört, zersplittern, nicht mehr so richtig zueinander passen, dass man sich fragt, stimmt denn das? Ist das so passiert? Oder war das dann und dann? Und ich wollte keine Geschichte von A nach B, wo eins aufs andere folgt, wo alles zwangsläufig sich ineinander fügt, erzählen, sondern dafür eine andere Form finden.
Stichwort Erinnerung, diese Selbstgespräche. Wenn Stine ihre Erfahrung reflektiert, geschieht das eben oft in Form dieser Selbstgespräche. An einer Stelle heißt es zum Beispiel, du stellst dir vor, du hättest Paul widersprochen. Ich fand diese Abschnitte interessant, da sie ja eben zeigen, dass sie das im Grunde mit sich selbst ausmachen muss, vielleicht noch mit ihrem Bruder, den es noch gibt. Es ist also auch irgendwo eine Emanzipationsgeschichte. Gelingt denn Stine diese Emanzipation, obwohl so vieles in dieser Erzählung von Schweigen umhüllt ist?
Ja, ich würde sagen, das ist eine gelingende Emanzipationsgeschichte. So würde ich das Buch immer zusammenfassen, tatsächlich.
Alles klar. Sie unterfüttern das Buch mit Fakten in den stärker dokumentarischen Abschnitten. Unter anderem werden der Treuhandkomplex von Norbert F. Pötzel und Lüg Vaterland von Freya Klier genannt, die Stine im Buch liest. Was haben Sie denn sonst noch in der Recherche gelesen, um sich dem Thema anzunähern? Oder haben Sie das eh schon vorher gemacht?
Ich habe mich tatsächlich über viele Jahre dem Thema angenähert, so ähnlich wie die Stine das ja auch beschreibt in dem Buch, ja. Sie so alles liest, alle Filme guckt, alles versucht zu verstehen und da immer wieder versucht, was man vielleicht auch erst später versteht, dass man immer versucht, also nach was Konkretem sucht, was man dann in der Regel gar nicht findet. So wie auch in den Bildern, das beschreibt sie ja auch aus dem in den Kriegsbildern, wie sie das Gesicht ihres Großvaters sucht oder so, ne? Also das ist schon eine lange Beschäftigung, immer wieder. Ich dachte auch immer ganz häufig, war das so, dass ich dachte, ja, jetzt vergeude ich hier wieder so Zeit, weil ich statt zu schreiben, was ich schreiben müsste, wieder irgendwie mich in Recherchen verliere, in Rabbit Holes. Insofern, ja, ich habe ganz, ganz viel gelesen, ganz viele verschiedene Dinge. Ich habe auch versucht, und das ist vielleicht so ein bisschen was Besonderes, in der Originalliteratur zu lesen. Also gerade das ja diese Großvaterfigur, das ist ja ein Pädagoge, der sich auch mit pädagogischer Theorie und so auseinandersetzt. Und da habe ich versucht, so ein bisschen auch zu gucken, was waren da eigentlich die Originaldokumente? Was hat man denn damals geschrieben in der Zeit? Und habe versucht, da eben ein bisschen mich dem anzunähern.
Da glaube ich, dass es bestimmt schwierig war, irgendwann zu sagen, jetzt habe ich genug gelesen, weil man könnte ja wahrscheinlich immer noch
Ja, ich
mehr
lese auch
lesen.
immer noch weiter. Ja. Also ich sozusagen alles, was so neu rauskommt, in der Regel versuche ich auch. Also es steht zumindest in meinem Regal.
Der Lesestapel.
Genau.
Jetzt war das Buch sehr erfolgreich, ein Bestseller, und Sie haben auf vielen Lesungen und Veranstaltungen über diese eben angesprochenen Kontinuitäten von Gewalt gesprochen, also dass man eigentlich eine lange Linie ziehen kann von Nationalsozialismus über DDR bis Nachwendezeit, über die wir sprechen müssen, wenn wir es mit der Aufarbeitung ernst meinen. Und Sie haben mal gesagt, sobald ein Text in der Welt ist, braucht es die Autorin eigentlich nicht mehr. Und dass sie schreiben, damit man miteinander ins Gespräch kommt. Sehen Sie, dass das in Ihrem Fall passiert ist?
Ich erlebe das schon so auf den Lesungen und bei den Diskussionen, dass es schon auch jetzt eine andere Bereitschaft gibt und ja, über die Dinge zu sprechen, auch persönlich darüber zu sprechen. Ganz viel erlebe ich das auf Lesungen, dass gerade so Leute in meinem Alter dann auch ihre Geschichten erzählen. Und so diese Leute, die so in den 80er Jahren geboren worden sind, die haben relativ lange sich gar nicht so viel dazu geäußert. Also fast die Nachwendekinder haben zuerst geschrieben. Und jetzt bricht das so ein bisschen auf. Und das finde ich ganz toll. Es gibt dann auch manchmal Konflikte, auch zwischen den Generationen auf den Lesungen. Und insofern, ja, glaube ich schon, dass das stattfindet. Und ich finde auch medial hat das in den letzten Jahren ein bisschen zugenommen. Also es war ja letztes Jahr relativ überraschend mit dieser großen Ostdebatte nochmal. Das ist eigentlich ganz interessant, weil ich hatte das Buch eigentlich sollte es ein halbes Jahr vorher rauskommen und ich war da noch nicht fertig und wir haben es dann nochmal geschoben. Und mein Verleger und ich haben gedacht, naja, ist ja auch nicht so schlimm, weil es gibt ja gar kein Datum, gar keinen Anlass, irgendwie gerade kein Jubiläum, dann ist es ja egal, weil wir alle nicht damit gerechnet haben, dass nochmal so eine Debatte auftaucht. Im Nachhinein muss ich natürlich sagen, es war auch ein bisschen glücklich, dass es dann genau da zu erschienen. Das Glück muss man auch manchmal haben. Genau, also insofern ist, glaube ich, ein Stück weit erlebe ich das so, wie als hätte das Thema in der Luft gehangen, so. Und ich bin auch gespannt. Ich glaube, auch in den nächsten Jahren wird da noch einiges kommen, was mal neue Perspektiven sind, vor allen Dingen weibliche Perspektiven, migrantische Perspektiven, auf den Osten. Und da kommen noch mal ganz andere Geschichten.
Wenn Sie jetzt diese Debatte angesprochen haben, beziehungsweise auch Konflikte, die dann aufkommen, wie blicken Sie denn auf diesen aktuellen Diskurs? Das auch viel kontrovers diskutierte Buch von Dirk Oschmann, Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, haben Sie zum Beispiel kritisiert, da er zu viel auslasse?
Absolut. Ich finde das habe ich ja auch oft gesagt, das ist kein Geheimnis, das weiß er auch, dass seine Analyse nicht gut ist und ungenau. Also das gibt er ja sogar auch selber zu. Es ist eine Polemik. Ich glaube, da sind wir eigentlich schon weiter. Und ich glaube, wenn man was voranbringen will, einen Austausch schaffen will, dann muss man sich auch die Mühe geben, genau hinzugucken. Und das ist vielleicht auch ein Vorteil. Leute wie ich, so in meinem Alter, wir sind ja nicht mehr in dieses System verstrickt gewesen. Wir sind so an den Rändern oder in der Agonie der DDR geboren und haben da selbst eben keine politischen Verstrickungen erlebt und haben uns also insofern da nicht schuldig gemacht. Fällt es uns vielleicht ein bisschen leichter. Aber wir haben eben auch erlebt, dass viele Dinge, die dann manchmal eben so klar benannt werden, dass die, wenn man genau hinguckt, gar nicht so sind. Also diese Klischees, die Vorurteile von beiden Seiten, und wo es sich nochmal lohnt, genauer hinzugucken und nochmal zu erzählen. Weil das ist, glaube ich, eine Situation, zum Beispiel, was so recht prägnant ist, auch in dem Buch und was viele an Erfahrung teilen, aus meiner Generation, ist, dass wir eben gemerkt haben, ja, da gibt es Nazis und so weiter in den Schulen, auf den Straßen und dass die Erwachsenen oder auch es in den Medien ganz oft hieß, naja, die sind von drüben und das wird
Importiert,
so
ja.
genau importiert und also und dass ganz oft die Erfahrung so ist, dass wir ein Problem wahrnehmen, aber damit in der Erwachsenenwelt überhaupt gar kein Gehör finden und es dann natürlich auch zu einer Distanz kommt. Dann sagt man, na gut, okay. Und da muss man halt sagen, ja gut, Dirk Oschmann ist eine Generation, die konnte zum Beispiel nach der Wende dann ins Ausland studieren gehen und so. Und das ist auch richtig. Die konnten da auch weg und sollten die Welt erobern und haben ihre Karrieren gemacht. Und das ist total berechtigt. Aber wir waren halt so da und wir sind mit diesen Konflikten aufgewachsen und gucken, glaube ich, anders auf diese Zeit. Ich glaube, es wäre schöner, wenn man sich da ergänzen könnte, wenn man in Austausch geht, aber eben auch, wenn man sich's abverlangt, genau zu sein und genau hinzugucken. Sonst kommt man nicht voran, sonst kann man es nicht auflösen. So blicke ich auf diese Debatte.
Bemerken Sie da eigentlich Unterschiede, habe ich mich gerade eben noch gefragt, wenn Sie jetzt eine Lesung in Leipzig machen, im Vergleich vielleicht zu einer Lesung in Hamburg?
Ja, da gibt es Unterschiede, aber es gibt auch in Deutschland, also es gibt immer einen Unterschied zwischen größerer Stadt und kleinerer Stadt, auf jeden Fall. So, das liegt daran schon, dass die Leute in den kleinen, also vor allen Dingen in Ostdeutschland, in den kleineren Städten, die sehen sich ja wieder. Die sehen sich am nächsten Tag auf dem Marktplatz. Sie haben vielleicht auch Konflikte untereinander, die noch nicht ausgesprochen sind und so weiter. Das kommt manchmal vor. Wo man sagen muss, da kommt oft das Gespräch schwerer entgangen. Umso größer die Stadt, umso mehr Austausch es da auch vielleicht schon gibt, umso einfacher ist es. Es gibt einen Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland insofern, Also das Interesse ist überall gleich groß. Es ist immer voll, es sind immer viele Leute da und es gibt auch immer Austausch. Der Unterschied ist natürlich, dass die Menschen in Ostdeutschland das eher betrifft oder sich da in vielen Dingen selber wiedererkennen. Das selber zum Beispiel, manchmal gibt es die Frage, ja, wie haben Sie das denn recherchiert und so? Und nun erzähle ich so ein bisschen, ja, weil ich habe das Gefühl, Sie haben da meine Geschichte aufgeschrieben. Oh. Das ist natürlich etwas, was es in Westdeutschland jetzt tendenziell nicht gibt. Das heißt aber nicht, dass Westdeutsche daran nicht auch etwas wiedererkennen. Zum Beispiel diese langen Traditionen des Schweigens, gerade nach dem Krieg, diese Geschichten auch, das Schweigen der Kriegserlebnisse der Großväter, der Großmütter, auch die Fortsetzung autoritärer Erziehungssysteme, das sind alles Dinge, wo plötzlich auch in Westdeutschland zum Beispiel dann gesagt wird, ah, das wusste ich gar nicht und jetzt verstehe ich was, wir haben da ja mehr gemeinsam. Dann gibt es natürlich etwas, das in Westdeutschland grundsätzlich ist, Menschen, häufig erlebe ich das so, leichter fällt, von einer Gruppe von Menschen zu sprechen. Die schweigen damit auch ganz viel weg. Also deren Schweigen ist ganz oft sehr wortreich, so, wo man auch erstmal kommen muss, auf die verlieren sich dann in allgemeinen Plätzen und was sie hier und da denken, wo man dann erstmal so ein bisschen zuspitzen muss, was denn jetzt die persönliche Geschichte oder die konkrete Frage ist. Aber ich erlebe das im Moment so, dass es in vielen Orten, also auch Leute, die zu Lesungen kommen, es kommt ja nicht jeder zu Lesungen, ne? Das ist auch ein Publikum, das ja das liest und das möchte sich austauschen, dass das Interesse steigt und gewachsen ist und auch die Bereitschaft, vielleicht Dinge zu hinterfragen. Tatsächlich sowohl im West- als auch in Ostdeutschland.
Wenn wir jetzt sagen, wir möchten in die Auseinandersetzung gehen, ich möchte mehr lesen in die Richtung, was können Sie denn empfehlen, wenn ich zum Beispiel auch mich dem eher belletristisch annähern möchte, neben Ihrem Buch natürlich?
Ich würde immer Manja Pregels empfehlen, auf jeden Fall, als ich mit Hitler Schnapskirschen aß und auch ihre Essays. Ich würde den Essay von Katharina Wader empfehlen. Der Ort, aus dem ich komme, heißt Dunkeldeutschland. Oder nennt sich Dunkel, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber Katharina Wader, das findet man. Natürlich Daniel Schulz, Henrik Bolz, das sind schon tolle Leute, Oliver Wenzel. Da gibt's ganz viel jüngere Literatur, die ich sehr empfehlen würde.
Jetzt kommt meine Schlussfrage. Diese Frage stelle ich immer, weil sie mich aber auch immer interessiert. Und zwar haben Sie sich bisher nicht auf eine Form festgelegt. Wir haben darüber gesprochen, Theater, Fernsehen, Essay, Roman. Zum Abschluss, arbeiten Sie gerade schon an etwas Neuem und können Sie uns schon verraten, was es ist?
Ich kann es nicht verraten und möchte es nicht verraten, weil es tatsächlich noch so am Anfang ist, dass ich noch nicht so viel darüber sprechen möchte. Aber es gibt schon etwas, was ich in meinem Kopf hin und her bewege, ja.
Alles klar, das ist auch eine gute Antwort, da sie sehr mysteriös bleibt. Also wir bleiben gespannt. Vielen Dank, Anne Rabe, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für dieses Gespräch und alles Gute für Ihre weitere Arbeit.
Vielen Dank.
Im Gespräch sind Anne Rabe und ich bereits darauf eingegangen, wie Protagonistin Stine im Buch Das Schweigen über die Vergangenheit in ihrer Familie durchbrechen will. Wie diese Herausforderung in Bezug auf das Schreiben von anderen Autorinnen und Autoren angegangen wurde, zum Beispiel in der Zeit nach dem Nationalsozialismus, darüber sprechen jetzt meine Kollegin Anna Ahlers und der Literaturwissenschaftler Stefan Leska.
Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska.
Wir sprechen jetzt über ein Thema, was literarisch eingeordnet wird in Bezug auf Anne Rabes Roman, Die Möglichkeiten von Glück. Es geht dabei viel um Vergangenheit, viel ums Erinnern. Welches Thema hast du uns mitgebracht, Stefan?
Grob gesagt das Thema Vergangenheitsbewältigung in der Literatur. Mhm. Und das ist insofern ein spannendes Thema, weil sich gerade in der Mitte des 20. Jahrhunderts viele deutschsprachige Schriftstellerinnen und Schriftsteller auf die Suche nach ihrer eigenen Vergangenheit und vor allen Dingen nach der Vergangenheit ihrer Familie gemacht haben, die für den deutschen Sprachraum oder für den deutschen Raum natürlich durch die NS-Zeit zentral geprägt wurde. Und insofern ist das ein literarisch, gerade für Deutschland, sehr bedeutsames Thema.
Mhm. Wenn ich noch ein bisschen bei mir selber in der Zeit zurückdenke, fallen mir als allererstes so den Brief an den Vater von Kafka ein, was ja auch irgendwie so eine Vergangenheitsbewältigung war, sag ich mal. Aber du hast es gerade schon angesprochen, es fängt bei der NS-Zeit an. Gibt es da einen genauen Startpunkt? Gibt es da eine Tradition oder eine Bezeichnung, bei der du das Ganze einordnen würdest?
Also in den 70er Jahren hat Marcel Reich-Ranicki die Bezeichnung neue Subjektivität geprägt für eine Strömung von Literatur, die sich in dieser Zeit gerade manifestiert hat und die sich dadurch kennzeichnete, dass es eben um die Aufarbeitung ganz, ganz persönlicher Themen, für die Autorinnen und Autoren relevanten persönlichen Themen in der Fiktion ging. Und darunter ist eben besonders die NS-Vergangenheit der eigenen Eltern oder auch insbesondere natürlich der Väter in der NS-Zeit zu verstehen. Also die Kinder fragen literarisch nach der Verstrickung ihrer Eltern als TäterInnen des NS-Regimes. Und das geht natürlich so ein bisschen auch mit Autofiktion einher, weil das eben ein ganz persönliches Thema ist. Verschwimmen eben auch die Grenzen zwischen erzählender Instanz und Autorin und Autor. Das verschwimmt also, die sind nicht mehr voneinander zu trennen, weil es eben ein ganz, ganz persönliches Thema ist, was sie selbst angeht und sie sich deswegen auch autornahe, wenn nicht sogar mit dem Autor und der Autorin gleichzusetzende Erzählinstanzen erschaffen.
Mhm. Und was ist so die Ursache der Autoren, dass sie gerade darauf kommen, diese Vergangenheit im Schreiben zu bewältigen?
Da muss man ein bisschen erklären, was so familiengeschichtlich oder in intrafamiliär eben passiert ist in der Nachkriegszeit. Über die NS-Zeit herrschte in der Familie meistens oder häufig Schweigen. Weil vielleicht keine Fragen gestellt wurden, seitens der Kinder sich nicht getraut wurde, Fragen zu stellen, sie vielleicht einfach noch zu jung waren. Also in den Familienerzählungen wurde über diese Zeit und die Verstrickung der eigenen Familie entweder geschwiegen oder es wurde eben versucht, die eigene Familie positiv darzustellen, entweder als Widerständler oder vielleicht auch stille Gegner der NS-Ideologie. Harald Welzer, Sabine Moller und Caroline Tschucknall haben da 2002 eine bahnbrechende Studie zu veröffentlicht, die hieß Opa war kein Nazi. Mhm. Und die fragen sich eben, wie ist diese NS-Zeit in der Familiengeschichte, in den Familienerinnerungen tradiert, also überliefert worden? Und entweder, wie gesagt, wurde darüber geschwiegen oder es wurde eben gesagt, nee, wir haben keine Verbrechen begangen, wir sind sauber geblieben, eben Opa oder Vater war kein Nazi. Und beides, das Schweigen als auch die positive Deutung, das löste bei der nachkommenden Generation natürlich so Skepsis aus.
Ja.
War das wirklich so? Kann das wirklich so gewesen sein? Wer hat denn überhaupt diese Ideologie mitgetragen? Wenn in meiner Familie, in der Familie meiner Freunde, in der Familie meiner Klasse niemand es gewesen sein soll. Und besonders Schriftstellende versuchten eben diese Skepsis im Medium der Erzählung des Romans Ausdruck zu verleihen und eben ihre Familiengeschichte eben durch Fiktion zu rekonstruieren und zu verarbeiten. Das war eben dieser Auslöser für diese sogenannte Väterliteratur, die sich eben nach der Vergangenheit in der eigenen Familie fragte. Die Skepsis gegenüber dem, was in der Familie erzählt wurde.
Ja, bei der Hauptfigur von Anne Rabe, Stine, begleiten wir sie ja nicht nur in ihre Vergangenheit. Es kommt auch im Schreiben nämlich immer wieder zurück in die Gegenwart, sei es in ihre eigenen vier Wände, wo sie gerade vor ihrer Schreibmaschine sitzt oder in sämtlichen Archiven an Unis oder im Stadtarchiv. Und ich glaube, das ist so eine gewisse Form vielleicht schon von der Einordnung der Autorin. Was passiert da genau jetzt vielleicht nicht nur auf Anne Rabe bezogen und den Roman, sondern generell in der Literatur, in der Struktur dieser Romane? Wie gehen AutorInnen da vor?
Also das eine Stilmittel oder das eine Mittel, dessen sie sich bedienen, habe ich ja schon mit der Autofiktion angesprochen. Ja. Aber was auch passiert ist natürlich die Notwendigkeit oder zumindest die Wichtigkeit sogenannten selbstreflexiven Schreibens. Also häufig werden in den Erzählungen, die der Väter-, Großväter-Generation auf den Grund gehen, auch Schwierigkeiten im Schreiben oder eben sogar der Schreib- und Rechercheprozess selbst thematisiert. Also es kommt eigentlich nicht nur zu einer Nacherzählung dessen, was meine Eltern in der NS-Zeit oder in der Vergangenheit getan haben oder die Großeltern, sondern es stehen eigentlich die Fragen im Vordergrund, nicht nur, was haben sie getan, welche Schuld haben sie auf sich geladen, sondern wie kann ich meine Gegenwart, das, was ich bin, aus der Vergangenheit, aus meiner Vergangenheit, aus der meiner Familie heraus erklären? Wie bestimmt mich die Schuld? Wie verhalte ich mich zu ihr? Ja. Und vor allen Dingen auch, wie kann ich angemessen, also zum Beispiel ohne die Tendenz, die eigene Familie ebenfalls entlasten zu wollen, wie kann ich angemessen darüber schreiben? Kann ich überhaupt davon erzählen? Und wenn ja, wie? Also diese Frage des, wie ist es möglich, das zu erzählen? Wie ist es mir möglich, darüber zu schreiben?
Du sprachst gerade schon von der Rolle der Sprache und eben der Bewältigung der Vergangenheit oder für die Aufarbeitung. Hast du da konkrete Beispiele aus Romanen oder Schriften?
Ja, ein prägnantes Beispiel ist Uwe Timm. Das ist ein Autor, der 1940 geboren wurde, also mitten im Krieg. Und der hat eine Erzählung geschrieben, die hieß oder die heißt Am Beispiel meines Bruders. Das ist eben klassisch autofiktional. Die Erzählinstanz trägt den Nachnamen Timm. Und auch Uwe Timm hatte einen Bruder, der 1943 an der Ostfront gefallen ist. Mhm. Und der Erzähler dieses Buches geht eben der Frage nach, was hat der Bruder als Angehöriger der Waffen-SS gesehen und was hat er getan vor allen Dingen? Und der fragt auch, also Timm fragt auch permanent nach der Rolle von Sprache. Mhm. Was tut Sprache eigentlich? Was tut es mit uns, wenn wir versuchen, diese unfassbaren Ereignisse, ganz besonders, wenn sie die eigene Familie betreffen, was tut es also mit uns, wenn wir diese Ereignisse versuchen, sprachlich zu fassen? Und er bemerkt da Folgendes. Er schreibt, das Eigentümliche war, wie der Schock, der Schreck, das Entsetzen durch das wiederholte Erzählen langsam fasslich wurden, wie das Erlebte langsam in seinen Sprachformen verblasste. Hamburg in Schutt und Asche, die Stadt ein Flammenmeer, der Feuersturm. Er thematisiert also diese sprachlichen Formeln, die den Schrecken eben heraufbeschwören sollen, Feuersturm. Mhm. Aber am Ende ist es so, dass dieses Geschehen für diejenigen, die nicht dabei gewesen waren, immer unfassbar bleibt. Und diese sprachlichen Formen sorgen eben dafür, dass es einerseits fassbar wird, aber eben seinen Schrecken verliert und den darf es nicht verlieren. Das ist das Problem, dem sich Uwe Timm gegenüber sieht. Und ein weiteres Problem ist eben, dass er sich eben auch fragt, wie kann ich da erzählen und der Wahrheit am nächsten kommen. Also er schreibt von der Gefahr, glätten zu erzählen, die Erinnerung sprechen zu lassen. Und er thematisiert eben auch, wie schwer es ist, die Vergangenheit aus dem Heute heraus zu erklären. Er schreibt, nur von heute aus gesehen sind es Kausalketten, die alles einordnen und fasslich machen. Ja. Also er stellt sich überhaupt die Frage, ist es denn möglich, das von heute aus zu bewerten und davon zu erzählen?
Okay.
Dass eben nicht nur eine Familiengeschichte rekonstruiert, sondern auch die Möglichkeiten des Schreibens, die Möglichkeiten der Fiktion ausloten will.
Und die dann auch wiederum was im Autor auslösen.
Natürlich, genau. Denn er fragt sich auch, was macht das mit mir? Mhm. Also er sagt auch, wenn ich über den Bruder schreibe, schreibe ich gleichzeitig auch immer über den Vater.
Gut, dann kommen wir jetzt, ich sag mal so, in die Gegenwart, nämlich zu den Autoren der Nachwendegeneration, deren Eltern nämlich in der DDR und deren Großeltern in der NS-Zeit lebten. Wenn wir das auf die Nachwendegeneration beziehen, sind diese Strukturen oder die Themen, die du uns gerade genannt hast, da sehr ähnlich?
Also einerseits geht es da oftmals noch, also in den Erzählprojekten, die versuchen zu rekonstruieren, die Vergangenheit der eigenen Familie, geht es natürlich immer noch um die Verstrickung der Großeltern oder auch Urgroßeltern diesmal in den NS-Staat. Aber vor allen Dingen auch überträgt sich das dann auch auf die Rolle der eigenen Eltern in der DDR.
Was dann wieder ein ganz, also das gegenteilige Regime ja sein sollte.
Genau. Also, aber man fragt sich dann auch, wie waren meine Eltern in diesem Staat verstrickt? Ja. Waren sie in der Partei? Waren sie in der Stasi? Vielleicht sogar als IM? Wie standen sie zur Mauer, zum Schießbefehl? Also das sind alles Fragen. Wie haben sie sich moralisch in dieser Zeit, in der DDR, die ja auch letztlich eine Diktatur war, verhalten? Und das gerade unter der Maßgabe, dass die DDR ja für sich reklamierte, das gute Deutschland zu sein. Mhm. Also die Nazis waren alle im Westen und die DDR war eben das antifaschistische. Aber dass die DDR eben auch ein diktatorisches System war, und eben auch Schuld auf sich geladen hat und die, die da mitgemacht haben, eben auch Schuld auf sich geladen haben. Das wird eben auch in diesen Romanen beispielsweise von Anne Raabe thematisiert und deren Auswirkungen auf die eigene Familie wird eben auch klar angesprochen.
Und auch Autoren der Nachwendegeneration lösen sich eben schreibend oder versuchen sich schreibend von der Vergangenheit zu lösen, sage ich mal, oder sie für sich selber einzuordnen. Welche AutorInnen oder Autorinnen neben Anne Raabe sind da noch sehr nennenswert?
Also zum einen natürlich Charlotte Genois mit ihrem Roman Gittersee. Mhm. Der ist jetzt nicht irgendwie autofiktional, sondern der erzählt das Leben einer damals sehr jungen Frau, Karin hieß die, die so langsam auf die NS-Vergangenheit ihrer Großeltern stößt, also ein Hausmeister ihrer Schule erzählt ihr da etwas von ihrem Vater. Der war Pazifist und Deserteur, hat sich also versucht, der Wehrmacht zu entziehen, wohingegen der Großvater war Pazifist und wurde als Deserteur verurteilt. Die Großmutter, Karins Großmutter, war aber eben bekennende Nationalsozialistin, hat sich dann zur Wehrmacht gemeldet. Das ist das eine. Dann wird aber in diesem Roman auch gut gezeigt, wie Karin sich langsam in dieses Regime verstrickt. Mhm. Ihr wird dann nämlich Beihilfe zur Republikflucht vorgeworfen von einem Stasi-Mitarbeiter und der sie dann praktisch indirekt vor die Wahl stellt, hilf uns dabei, das aufzuklären oder du bist eben dran. Und dann verpflichtet sie sich tatsächlich, wie es vielen Jugendlichen damals passiert ist, als inoffizielle Mitarbeiterin zu arbeiten. Also da wird diese Verstrickung einer damals sehr jungen Frau, die Elterngeneration, also für Charlotte Gneuss wäre das dann gewesen, da wird also diese Verstrickung dieser Generation eben auch in die Taten des Regimes gezeigt. Aber ohne offensichtlichen, offengelegten, autofiktionalen Hintergrund.
Wenn wir jetzt nochmal auf Anna Rabe zurückkommen, da ist ja auch interessant, dass ihre Figur, also nicht die Autorin, sondern ihre Figur im Buch sich selber fragt, wie weit sie sich überhaupt ein Urteil erlauben darf. Ich finde das auch irgendwie einen spannenden Aspekt. Mhm. Zieht sich das auch durch andere Literatur der Nachwendezeit oder ist das speziell jetzt was von der Autorin Anna Rabe?
Nein, also diese Frage, darf sich jemand von heute ein Bild über die Vergangenheit machen und über die Vergangenheit auch urteilen? Die spielt natürlich auch in fast allen Texten eine Rolle. Also Anne Weber wäre da zum Beispiel zu nennen. Das ist eine Autorin Jahrgang 64, die hat 2023 aber ein Buch geschrieben, Ahnen, in dem sich wieder autofiktional auf die Suche nach den Ahnen, also das geht bis in die Urgroßelterngeneration sogar zurück, gemacht wird. Und da wird eben auch die Frage gestellt, darf ich das? Wie ist die Vergangenheit von heute zu beurteilen? Und was das Besondere an Anne Weber ist, dass sie auch dieses Schweigen dieser Generation anspricht, aber in ihre eigene Generation verlängert. Also die macht sich dafür mitverantwortlich. Sie sagt, dieses Schweigen unserer Eltern ist von uns, von ihren Geschwistern, bis in die heutige Zeit verlängert worden und damit müssen wir aufhören, auch wenn es uns wehtut. Also auch diese Erzählerin ringt mit der Sprache darüber, mit der Möglichkeit darüber sprechen zu können, und auch mit der Möglichkeit, das überhaupt zu recherchieren. Und sie fragt sich eigentlich auch, also permanent selbstreflexiv, wie ist es möglich, darüber zu erzählen? Darf ich überhaupt urteilend über die Vergangenheit sprechen? Und das Besondere bei Anna Rabe ist aber, dass die diese Frage, ob man das darf, eindeutig bejaht. Und zwar vehement. Es gibt ja dieses berühmte Brecht-Gedicht an die Nachgeborenen, wo eben gesagt wird, beurteile uns bitte nicht nach deinen Maßstäben.
Ja.
Und da fragt sie sich, ja, wieso eigentlich nicht? Das ist jetzt ein Zitat. Ja, wieso eigentlich nicht? Das ist doch ein billiger Trick. Hinter der wortschönen Mahnerei, damit ist eben jetzt Brecht gemeint, drei Keller tief schweigen. Dort habt ihr eure Schuld verbuddelt und verbietet uns, sie auszuheben. Sprecht uns ab, dass wir zu unserem eigenen Urteil kommen. Was kümmert's euch? Was geht's euch an, was wir über euch denken? Also hier findet eine Emanzipation der Erzählinstanz von dieser Deutungsmacht der Eltern über ihre Vergangenheit statt. Und das finde ich ist ganz besonders an Anna Rabe, dass die Erzählerin sich gezielt davon distanziert und sagt, warum sollt ihr die alleinige Macht über die Deutung eurer Vergangenheit haben? Warum dürfen wir da nicht mitreden? Und Anna Rabes Erzählerin bejaht das eben ganz, ganz vehement.
Und damit distanziert sie sich zwar davon, aber trotzdem gelingt es ihr auch immer wieder gut, sich selber von ihren eigenen Eltern zu distanzieren. Und ich finde, das macht die Autorin auch, indem sie zum Beispiel den Ausgang der Geschichte ihres Opas Paul Barlow eben in verschiedenen Endungen erzählt oder verschiedenen Varianten erzählt. Mhm. Ist das auch eine Form dieser Distanzierung oder kann man das zusammenbringen? Also einmal, ich sag mal, strukturell und einmal inhaltlich?
Ja. Diese Erzählung, diese Fortsetzung dieser Lebensgeschichte von Paul Barlow ist natürlich das Substrat dieser Erzählung. Ne?
Ja.
Darum geht es. Aber das ist ja nicht das ganze Buch, sondern das ganze Buch geht eben permanent um diese Fragen, wie ist es möglich, davon zu erzählen? Und natürlich ist es ein Versuch, nicht nur sich zu distanzieren, sondern auch Herrschaft auszuüben. Wenn ich über etwas erzähle, dann erzähle ich es so, wie ich es möchte
richtig,
oder wie ich es für richtig halte. Das ist also auch ein Herrschaftsgestus. Was der Erzählerin sehr stark dabei hilft, sind die Gewalterfahrungen in ihrem Elternhaus. Also da gibt es ja wirklich sehr, sehr eindringliche Schilderungen von psychischer wie physischer, passiver wie aktiver Gewalt, die sie erfahren hat. Ist ja auch eine Herrschaftsausübung der Eltern, mit Gewalt über die Kinder zu herrschen. Und die helfen natürlich, sich ein Stück weit von den Eltern zu distanzieren und sich auch selbst zu ermächtigen.
Ja.
Die Trennung von den Eltern oder die Emanzipation von den Eltern wird emotional viel, viel leichter möglich.
Das stimmt. Und die Erfahrung habe ich auch als Lesende gemacht. Also ich habe mich schon manchmal so ein bisschen bestärkt gefühlt, wenn man, dass man sich eben doch eine Meinung darüber bilden darf, auch als jüngere Generation. Ja, ich danke dir auf jeden Fall für die spannende Einordnung mal wieder, Stefan, und hoffe, du konntest alles sagen.
Doch, ich glaube schon.
Sehr schön. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal beim folgenden Podcast-Interview.
Ich mich auch. Dankeschön.
Ciao.
Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska.
Danke an Anna und Stefan für dieses schöne Gespräch. Damit geht die 21. Folge unseres Podcasts zu Ende. In der Beschreibung findet ihr noch ein paar weiterführende Links, zum Beispiel zu dem angesprochenen Essay von Anne Rabe. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast teilt, sei es ganz oldschool mit euren Freundinnen und Freunden oder in den sozialen Medien. Mehr zur Arbeit des Literaturrats findet ihr auf Instagram oder Facebook. Und wenn ihr den Podcast über Spotify oder Apple Podcasts hört, lasst uns doch gern eine Bewertung da. Danke an euch fürs Zuhören und bis bald.
Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.